Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Venöse Malformationen gehören zu den häufigsten angeborenen Gefäßfehlbildungen und dennoch sind sie wenig bekannt. Oft bleiben die Veränderungen lange unauffällig. Doch wenn sich das Blut in den fehlgebildeten Venen staut, kann es zu Schmerzen, Entzündungen oder Thrombosen kommen. Ich spreche darüber mit Professorin Isabel Wanke. Sie ist Spezialistin für Neuroradiologie und leitet in Doppelspitze das Swiss Neuroradiology Institute, abgekürzt SNRI in Zürich. Schön, dass Sie da sind, Frau Professorin Wanke.
Ja, schönen guten Tag, Frau Gräfenstein.
Frau Professorin Wanke, können Sie vielleicht noch einmal genauer erklären, was sind venöse Malformationen?
Ja, es sind angeborene, gutartige, nicht planmäßig verlaufende Venen, die nicht sich tubulär entwickelt haben, sondern Aufweitungen aufweisen und sich dann möglicherweise auch zu einem Konglomerat zusammenschließen. Das wichtige Merkmal bei diesen venösen Malformationen ist, dass das Blut innerhalb der Läsion sehr langsam fließt, sodass es eben auch häufig zu spontanen Thrombosierungen kommen kann. Eine Thrombosierung innerhalb der Läsion ist eigentlich nichts Schlimmes, weil diese Thrombose wird nicht fortgeleitet in irgendwelche wichtigen Strukturen, sondern bleibt innerhalb dieser Malformation. Aber wenn es durch den Druck, weil eine Thrombose braucht mehr Platz und mehr Raum, und wenn es dann eben dadurch druckbedingt zu Problemen führt, insbesondere im Bereich des Atemweges zum Beispiel, dann kann es natürlich schon gefährlich werden.
Gibt es denn Stellen, an denen sie besonders häufig auftreten?
Kann man eigentlich nicht prinzipiell und pauschal sagen, weil sie eigentlich überall vorkommen können. Aber sie bilden sich insbesondere in dem Bereich aus, wo normalerweise Bindegewebe vorhanden ist. Häufig sieht man sie gar nicht, weil sie eben irgendwo in der Tiefe liegen und dass man sie nicht an der Oberfläche sieht. Diese venösen Malformationen machen sich ja dadurch bemerkbar, dass wenn sie an der Oberfläche liegen, sie sich füllen können und so blau-livide Verfärbungen aufweisen. Die wir sehen, die sind natürlich häufig an der Haut oder an der Oberfläche von Organen, zum Beispiel im Mund, an der Mundhöhle zum Beispiel, an der Lippe, am Gesicht, an den Extremitäten.
Und wie kann man sie feststellen also in der Radiologie?
Ja, sie haben eigentlich eine pathognomonische Bildgebung. Also wenn man sie mittels CT oder MRT untersucht, kann man das eigentlich schon ganz gut sehen. Noch besser ist eben die Magnetresonanztomographie. Da sieht man ganz klare, gut abgrenzbare Strukturen. Und wenn es sich um eine venöse Malformation handelt, sich mit Kontrastmittel anreichert. Da gibt es ein ganz pathognomonisches Bild mit entsprechendem Signalverhalten und auch Kontrastmittelanreicherung. Manche der Läsionen haben Thrombosen innerhalb der Läsionen, sodass das auch pathognomonisch wäre. Also es gibt ganz klare Merkmale, die dafür sprechen, dass es sich um eine venöse Gefäßmalformation handelt.
Und wie häufig verursachen venöse Malformationen Probleme?
Ja, das ist in der Tat ganz unterschiedlich. Man muss da auch zwischen Problemen und vielleicht ästhetisch störenden Läsionen sprechen. Das kommt sicherlich noch häufiger vor, als die Malformation tatsächlich zu Funktionseinschränkungen oder auch zum Beispiel zur Behinderung der Atmung führen, weil sie zum Beispiel sich im Parapharyngealraum befinden. Also sie können zu Funktionseinschränkungen führen, zum Beispiel der Beweglichkeit der Muskeln oder der Gliedmaßen, wenn sie zu groß werden oder eben thrombosieren. Sie können Schmerzen verursachen, eben meistens durch eine stattgehabte Thrombose. Das kann dann aber auch wieder durch die Resorption der Thrombose verschwinden, spontan, ohne dass man eingreift oder etwas unternimmt. Und sie können eben ästhetisch stören, wenn man sie zum Beispiel an der Lippe oder im Gesicht hat. Es gibt eben auch Läsionen, die zum Beispiel zu häufigen Blutungen führen, wenn sie zum Beispiel in der Mundhöhle lokalisiert sind, an der Wangenschleimhaut zum Beispiel. Wenn man sich dann häufig darauf beißt, bluten diese Gefäßmaßmissbildungen natürlich. Das ist nicht eine Blutung, die man nicht stoppen könnte, aber das ist natürlich auf die Dauer sehr unangenehm, wenn das häufig dann passiert. Und das ist dann eine Indikation, tatsächlich solch eine Malformation auch zu behandeln.
Und wen betrifft eine venöse Malformation?
Das betrifft alle Menschen zu gleichen Maßen. Man kann vielleicht vom juvenilen Typ noch unterscheiden. Da gibt es auch venöse Malformationen, die sich gerade im ganz jungen Kindesanteil beziehungsweise bei der Geburt als sogenannter Blutschwamm vorhanden sind. Diese können sich dann aber auch spontan wieder zurückbilden oder unter medikamentöser Therapie. Die muss man allerdings dann möglichst bald einleiten, weil sie sonst keine Wirkung mehr hat. Und dann gibt es natürlich die Malformationen, die erst später sichtbar werden, weil sie sich möglicherweise dann doch etwas vergrößern und ausbreiten und dann eben Probleme verursachen können. Aber das betrifft Jugendliche genauso wie auch Erwachsene.
Und welche Probleme können sie verursachen?
Sie können eben durch den Raumforderungseffekt möglicherweise auf nervale Strukturen drücken und dann Schmerzen verursachen. Sie können zum Beispiel in der Nähe von Gelenken auftreten und Funktionseinschränkungen verursachen. Oder zum Beispiel, wenn sie an Stellen auftreten, wo man ständig in Kontakt kommt mit dieser Gefäßmalformation an der Hand oder in der Mundhöhle, können sie tatsächlich theoretisch auch bluten. Wenn sie zum Beispiel im Bereich der Atemwege bestehen, ist es für manche Patienten schwierig oder besteht die Gefahr, ausreichend Luft zu bekommen, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder es zu einer Thrombose kommt. Manche Patienten können tatsächlich nur in sitzender oder eher ein bisschen aufrechter Position schlafen, denn wenn sie sich in die horizontale Lage begeben, füllen sich diese venösen Malformationen mehr mit Blut und dadurch kommt es eben zu einer Größenzunahme, die dann möglicherweise den Atemweg beeinträchtigt.
Wie behandeln Sie venöse Malformationen an Ihrem Institut?
Die Behandlung erfolgt meistens durch eine Direktpunktion der Läsion und wird bei uns durchgeführt mit einem flüssigen Sklerosemittel, das sogenannte STS. Das muss man sich hier vielleicht nicht genau merken, aber dieses Sklerosemittel wird zum Beispiel auch zur Behandlung von Besenreißern benutzt. Dabei kommt es durch eine entzündliche Reaktion zur Verklebung der venösen Gefäßwände und dadurch eben zum Verschwinden und der Degeneration dieser Läsionen. Dieses Mittel wirkt so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie eine Lauge und ist eigentlich relativ ungefährlich und vor allen Dingen, solange man es in die Läsion injiziert, auch schmerzlos. Daher könnte man oder kann man in den meisten Fällen die Therapie auch ohne Narkose durchführen. Das geht natürlich schlechter bei Kindern oder bei Läsionen, die zum Beispiel im Bereich der Atemwege, im Pharynx vorhanden sind. Da würde man dann eine Narkose machen. Die Gefahr an manchen Lokalisationen ist, dass es eben durch die induzierte Thrombose innerhalb der Läsion durch das Medikament zu einer Schwellung kommt, die erst nach so 2-3 Tagen wieder abklingt und weniger wird. Und im Bereich der Atemwege ist das natürlich gefährlich, sodass man da entsprechende Vorkehrungen zur Sicherstellung der Atmung treffen muss.
Wird die Behandlung ambulant oder stationär durchgeführt?
Das hängt natürlich ganz davon ab, wie groß die Läsion ist und wo sie lokalisiert ist. Die meisten Läsionen kann man ambulant behandeln. Patient muss nicht stationär bleiben. Das ist eher der Fall bei den Patienten, wo wir sogenannte parapharyngeale, also im Rachenraum befindliche Läsionen behandeln, weil wir dann sicherstellen müssen, dass die Atmung gewährleistet ist. Aber alle übrigen Behandlungen lassen sich in der Regel ambulant durchführen.
Gibt es Risiken oder Komplikationen, Nebenwirkungen, die auftreten können?
Also das Gute eigentlich ist bei dieser Sklerotherapie der venösen oder lymphatischen oder gemischten Läsionen ist, dass das Risiko der Behandlung extrem gering ist, weil wir eben ein Medikament verwenden, was wenig Nebenwirkungen hat. Man könnte eine Therapie auch mit Alkohol durchführen, aber erstens ist diese Form der Therapie schmerzhaft. Und wenn Alkohol in Gewebestrukturen kommt, die außerhalb der Läsion sind, dann kommt es zur Nekrose. Da stirbt das Gewebe ab. Das kann natürlich auch wieder heilen, aber je nachdem, wie groß der abgestorbene Gewebebereich ist, ist das unter Umständen auch mal ein Problem. Und bei uns ist es so, dass wir diesen Eingriff ja ohne Narkose machen und sobald der Patient irgendwelche Schmerzen verspürt, kann natürlich auch dieses laugenähnliche Medikament, was wir verwenden, zu Nekrosen führen, aber dann kann man diesen Eingriff sofort oder die Injektion sofort stoppen. Ich glaube, das Hauptrisiko ist, dass ein Gewebeuntergang, eine sogenannte Nekrose, entsteht. Aber dadurch, dass man während der Injektion permanent überprüft, ob man noch innerhalb der Läsion ist, ist diese Gefahr dafür extrem gering.
Kann man sagen, dass eine venöse Malformation komplett heilbar ist?
Das kann man im Prinzip schon sagen. Es gibt ja kleine Läsionen, die man ganz gut behandeln kann, möglicherweise auch nur mit einer Sitzung sozusagen, mit einer Injektion. Aber es gibt auch mal diffus ausgebreitete, insbesondere im Bindegewebsraum ausgebreitete Malformationen, die dann schwer komplett auszuschalten sind oder komplett zu heilen sind, was aber auch in der Regel gar nicht notwendig ist. Wir machen diese Therapie eigentlich nur, um eine Zufriedenheit des Patienten zu erzielen, was im Hinblick auf die Funktionseinschränkung oder die Schmerzen bezogen ist. Und wenn die Malformation dann ausreichend reduziert werden konnte, würden wir auch an dieser Stelle keine weiteren Injektionen mehr machen müssen.
Falls die Sklerotherapie nicht wirkt, wie gewünscht, was kann man dann alternativ noch machen?
Es kommt schon so vor, dass man sagt, okay, man kriegt jetzt vielleicht mit einer Injektion oder einer Sitzung nicht genug weg und man würde das dann wiederholen. Häufig ist es aber so, dass man die gar nicht schlecht operieren kann. Erstens, weil es halt recht dann auch bluten kann. Aber es gibt bei den oberflächlichen Läsionen die Möglichkeit der Lasertherapie. Also das funktioniert schon auch in einigen Fällen. Man könnte die chirurgische Resektion auch in Erwägung ziehen. Das macht man ja auch manchmal, aber das würde ich bei den rein venösen Malformationen eher nicht primär empfehlen. Es gibt noch andere Medikamente, die vielleicht noch etwas wirkungsvoller sind oder aggressiver sind, aber dann auch mehr Nebenwirkungen haben. Man kann Antibiotika injizieren, zum Beispiel wie Bleomycin. Aber so, was man beobachtet hat, gibt es da Hautverfärbungen, die dann sich nicht wieder zurückbilden. Das möchte man natürlich auf der anderen Seite dann auch nicht induzieren. Für die oberflächlichen Läsionen gibt es eine Lasertherapie, die sicherlich auch zu einem gewissen Grad effektiv ist. Es kommt manchmal vor, dass bereits gelasert wurde und die Patienten dann zu uns kommen. Da haben sich natürlich dann schon sehr viele Vernarbungen gebildet und die Therapie oder die Sklerotherapie ist dann tatsächlich schwieriger, weil sich das Medikament innerhalb der Läsion nicht mehr so gut verteilt, als wenn keine Lasertherapie stattgefunden hätte. Aber das sind tatsächlich Möglichkeiten alternativer Methoden, ja.
Vielen Dank für die Informationen, Frau Professorin Wanke.
Ich danke Ihnen.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico, die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.